Als Spure sich fängt sie die Deling an, und zwar um Sitt von der Aller Schmalz. Das war die erste Schmalzhei im Land, an der genäht den Thomasstuhl produziert gauf, die Lützeburg ab dem späten 19. Jahrhundert seinen wirtschaftlichen Wohlstand bringen sollte. Haut geht sie die Deling kein Stuhl mehr produziert. Mehr Verlust geht den industriellen Patrimoine nicht.
Gut mal am Ausland oder einfach an der Großgasse, die Leute, die hinten an den Kap können, was so Lützeburg denken. Höchstwahrscheinlich könnt Steuerparadies, hohe Immobilienpreise, Banken. Aber wo kommt der Wohlstand von unserem Land eigentlich her? Der Froh sind JournalistInnen vom Lützeburger Journal auf die Spur gegangen. Von der Stuhlindustrie als wirtschaftliches Fundament über den Entstehen von der Finanzplatz bis hin zu einem immer mehr diversifizierten Wirtschaftsmodell, an dem Tech, Weltraum oder Logistik eine große Rolle spielen. Jolie de Dörverdat, Camille Fratit, Melody Hansen und Pascal Steinwachs schwätzen mit den Menschen, die diese Evolution mitgestaltet haben, und mit denen, die sie heute noch immer vorantreiben. Zeit seien, die die Entwicklung aus ihrer eigenen Perspektive erzählen, aber auch HistorikerInnen, PolitikerInnen und wirtschaftliche Schlüsselfiguren. Und als anderem de Jean-Claude Juncker, Colette Flash de Michel Würth und Guy Castagnaro zählen die Geschichte von einem konstanten Aufpassen, Neidenken und Neuaufbauen, die noch immer weiter dreht. Persönlich und mit vielen Anekdoten.
On découvre à chaque fois, quand on creuse un petit peu dans l'histoire du Luxembourg, des spécificités auxquelles on ne s'attendait pas.
Meistens hatten sie das Fleisch für sich gehabt, dass der Metzler heute hat er geschnitten und so. Sie hatten noch keinen Tiefkühler. Sie müssen gucken, wie sie eins gehen, du Mathe.
Alles wird nicht ungenäht, warum wir Matt geholt und alles wird ungenäht, warum wir alles geflext.
Aber c'est de ma vie, aussi de mon frère. J'aurais jamais cru que ça s'arrêtait.
An der ersten Staffel geht es um die Stuhlindustrie. Flux, der Podcast vom Lützeburger Journal, mit dem Ziel, die Geschichte von der Lützeburger Wirtschaft mehr greifbar zu machen. Für jeden. Episode 1. Prolog.
An der ersten Episode geht es darum, wie Lützeburg sich vom Agrarstaat zu einem Land mit blähender Stuhlindustrie entwickelt hat. Wir schwätzen mit Percy Lallemang, Chargé der Direktion vom Pöppinger Bauern- und Handwerksmuseum, mit Michel Würth, Konseilspräsident von ArcelorMittal Lützeburg, und mit Carlo Thelen, Generaldirektor von der Chambre de Commerce. Dann haben wir Sylvie Hamus, Schneiderin und Präsidentin von der Meisterprüfungskommission, und Georges Ginter, den an der Pfälzer Gintisch Fabrik geschafft hat. Ich bin Shirley, und ich schule nicht mit, ob das spüren sich. Den Anfang machen wir aber am Weber, kurz für Vestiaire Wagonage. Früher war heute Maintenance-Atelier von der Schmelzer Waggon. Lo geht am Hintergrund an der Kreativatelier fleißig gewirkelt. Hier erzählen der Künstler Thomas Steinmann und der Serge Ecker, also der Konseilspräsident vom gemeinnützigen Künstlerinnenkollektiv D-Kollektiv, über den Werdegang vom Weber. Die zwei gebürtigen Schminderter haben nämlich mit anderen Freiwilligen auf einem partizipativen Chantier an den letzten Jahren mit viel Herz das Stückchen Geschichte auf eine Alternativmanier nicht nur probiert zu erhalten, mehr auch neu zu interpretieren.
Gebäude oder der Sitz von der Schmelz Diddling, das ist wie alle industriellen Sitten etwas, das wo immer eine Bewegung ist, wo Gebäude sich auch immer selber verdauen. Und hier sind genug gefangen gehen mit einer integraler Schmelz, das heißt von der Min bis die Verteidige, die Agglomeration, Heijewen, Assyrie bis Laminoiren bis zu fertigen Produkten, aus alles an einem Strang konnte gemäht gehen. Und das war die erste Autorisation, die ich 1892 gefreut bin.
Wir schreiben das Jahr 1882. Société Anonyme des Eaux Fourneaux et Forges du Delange wird gerade gegründet von Norbert Matz und Victor Tesch, beide Schwergewichte von der Lützeburger Industriepolitik. Mit an Bord geklommen ist dann auch noch als weiteren Hauptaktionär der René-Auguste Anatole de Berthier. Dem hat nämlich ein guter Batz von dem 35 Hektar große Grundstück gehört, ob dem Metz an Tasch Schmalz aufbauen lassen wollten. Da gaufen ziemlich direkt auch Walheisch-Irwen, Walzwirker, Thomas-Stuhlwirker, also gut ein Schul für Leierbauern installiert. Auch von da uns ist die Industrie konsequent gewusst und hat sich immer weiterentwickelt und modernisiert. Bis das Stuhlwerker zu Diddeling 2005 für deren endgültig zugemacht haben. Und da hat er nur noch zu einer größtenteils abandonierten Ruine gesehen. Eine Geschichte, wie sie immer im Urstadtregion so erzählt können. Lo soll op Initiativ vum Fonds de Logement aus dem fréieren Industriekomplex de Quartier Neuschmalz ginn. Bis se well wundt heut zwar nach Keen, méo Liewen an der Bout mangelt et dank dem Weewer nëtz.
À l'époque, on était juste en face de ce bâtiment-ci, du vestiaire-wagonnage, et on a dit, bah, ce bâtiment-là, il a une belle coupe. Il y a des salles plus petites, ou des espaces plus petits, des salles qui peuvent servir comme salle de réunion, petit atelier au chaud, et un grand hall de construction pour diverses activités plus encombrante ou plus bruyante ou plus polluante. Pas polluante. Disons poussiéreuse. Voilà. Et l'idée est venue donc de contacter la commune, le fonds de logement, pour leur proposer, on a vu ce bâtiment, il correspond aux demandes, on veut mobiliser d'autres associations et d'autres gens qui peuvent l'utiliser avec le dé collectif, mais l'idée est de faire une rénovation participative de ce bâtiment pour s'approprier le bâtiment et de pousser au maximum la récupération du site même, ou des bâtiments autour et de ce qu'on trouve.
Dabei haben sie nicht mehr mit den Materialien geschafft, die sie im Sitz selber fanden. Zudem auch von Gebäuden, die am Entourage demoliert wurden.
Alles, was nicht ungenäht war, haben wir mitgeholt. Und alles, was ungenäht war, haben wir ausgeflext.
Et faut dire aussi qu'il y a. À l'époque, quand il y a eu cet abandon justement de toutes ces usines, il y a aussi beaucoup de matériel qui est simplement resté à l'intérieur ou qu'on allait simplement mettre en démolition. Et c'est quand même un patrimoine de l'histoire luxembourgeoise et on s'est quand même dit c'est dommage que tout ça parte comme ça. Et naturellement, avec les menuisiers qu'on avait, les artisans, etc., on avait aussi tout le know-how nécessaire pour pouvoir réutiliser tout ce matériel. Et je pense aussi qu'on est sur une friche industrielle, donc il y a beaucoup de pollution. Donc pour nous, c'était aussi un peu l'idée de comment on peut faire différemment.
Et garder les matériaux sur le site, garder les chemins courts. Et il y a un bon exemple. Donc on a récupéré beaucoup de carrelages dans les d'autres bâtiments parce qu'on savait qu'ils vont être démolis. Donc on a pris le carrelage. Par contre, il restait encore des restes de spice et de mortier.
De colle.
Et donc, là maintenant, on est à la période usina. Donc, le premier usina, Eric, l'architecte, lui, il nous dit « Ah, lundi, on a besoin de 900 carreaux pour les toilettes encore. » Thomas est venu « Bon, on va sortir une table et on va mettre 10 carreaux nettoyés, une bière gratuite. »
On
va
faire exploser. Ça.
Il y avait une file pour nettoyer du carrelage.
Jusqu'à l'extérieur,
c'est la première fois
pense.
Que j'ai vu ça. Et donc, heureusement qu'on avait des bons artisans qui ont transmis leur savoir-faire. Beaucoup de retraités, comme Tony, comme Pino, qui nous ont montré tout ce qu'eux, ils ont utilisé ou montré leur savoir-faire de toute leur vie pour que nous, on apprend à faire des choses. Et les gens qui participent aussi, ils sont venus, moi je veux apprendre le carrelage, voilà. Et puis, non, cook, ça, il faut passer ça, improviser, il faut passer ça, foudre, et voilà.
De Weber aus der Sicht als Seilwarn-Experiment entstanden aus der Rester von der Aller-Industrie. An einer Haltung, die sieht, wir brauchen nicht mehr. Wir müssen nicht mehr lernen, mit dem, was du hast, anstoß umzugehen. Mir genauso wie der Lützebus nur der Schmalz geht, gehen der Lützebus für unter Schmalz. Und zwar eins, das sich primär selber versorgen müsst. 1870 war bald zwei Drittel von der Bevölkerung an der Agrikultur oder an der Feldzucht beschäftigt. Auch zu Diddeling. Die Flaschen, die später Schmalz gedrungen haben, hatten damals eine ganz andere Bedeutung. Aber wenn ich nur die Spuren von diesem Übergang gesehen habe, von Acker zu Heischurven, sind ich über die Memoir von der Fondation Bassaminier getrollt. Da steht, dass schon 1829 ein gewisser Anne-Pierre de Berthier ziemlich viel Land abgekauft hat. Rund 246 Hektar, also am Anfang ganz Diddeling, für just über 200.000 französische Franken. Der Flux gehört damals mal noch nicht. Ein Schnapper, weil der Boden war zu dem Moment an einem miserablen Zustand. Und dafür für Bauern nicht immens exploitabel. Ursprünglich sollte die Landwirtschaft gefördert gehen. Die Grundidee war, das Land besser zu nutzen, für seinen Wert zu erhöhen. Aber Moment mal, wie war die Agrikultur dann so wichtig? Darüber schwätzte Percy Lallemang am Pöppinger Bauern- und Handwerksmuseum.
Ja, den Idee für die Musik zu gründen, die ist am Laufe der 90er Jahre schon und später in 80er abgekommen. Er war ein großer Bauernhof und die Musik ist an dem größten Bauernhof von erst im 19. Jahrhundert zu Pepping gewischt. Er hat einen reichen, einen sogenannten dicken Bauer gewohnt, den einen riesigen Hof hat, den auch Pferd gezischt hat und den singischen Toilette am Stall hat. Und das zum Beispiel ein 100.000 Kaufer und ein Häuschen am Garde oder sie hatten eine Buanderie und so weiter. Sie hatten einen Eisschaf, wo eine Sache konnte killen, die man da ist. Da gemäht gesehen an der Buanderie, nicht an der Buanderie, mehr an der Spönsche, pardon. Und ja, sie hatten ein bisschen Amenitäten, die andere Bauern nicht hatten. Und dann hoffen sie aber die Familie, die war irgendwann einmal, hatten sie keine richtige Schnurfahrer mehr. Und dann ist denen, ja, gepascht gehen. Also es waren der Paschter, die nach einer holländischen Familie bis an 83er gewohnt haben. Und das war das Gebäude eitel. Und dann war das eitel, das war lang und war eine halbe Ruine. Und ja, und dann ist ein bisschen mehr an die Aufmerksamkeit gekommen, dass dann Initiative der Mittelstadt der Reserbahn, die haben mit dem Ministerium der Kultur und mit der Gemeinde Reser die Zeit, ob die kommen, für heute ein Musée de la Vie Rurale aufzubauen. Bauern waren immens wichtig, natürlich, die haben dafür gesorgt, ja, was auf den Feldern gewesen ist, für Mehl zu machen, für natürlich Brot zu backen und auch so. Das ist, alles, dass die Landwirtschaft kommen war immens wichtig für die Ernährung von der Bevölkerung am großen Ganzen. Und die Bauern, die haben auch immer regelmäßig müssen ihren Zink den aufgehen, und auch nur der französische Revolution, wo sie an nicht länger vor müssen steuern, dort, wo die Stadt aufgehen, wo man noch und vielleicht die Adler, aber trotzdem muss ein bisschen immer ein Teil aufgefunden von dem, was sie gekriegt haben. Und ich finde es interessant, unsere Musik heute, Musik Rural, Artisanal, noch ein Placement vom Kutschemusik, das war so am späten Mittelalter bis frühe Renaissance, war das ein Mischt, wo der Meister, der für die Adler geschafft hat, den Zinken von den Bauern die Abgaben hat den durchgereiht. Das ist ein bisschen hinkommen, für hier Abgaben zu haben, los sind, das Buch gefordert gehen und die sind auch stockiert. Bessie, ich vergleiche immer den, bei, in England, den Robin Hoods Geschichte, die Legende von Robin Hoods, der Sheriff of Nottingham, war am Anfang ein Meister, den die Abgaben an Steuern angetrieben hat. Und, boah, den hat dann hier auf diesem Emplacement, auf diesem Site hat diesen Hallen.
So Robin Hood Geschichten gehört euch das ganze Land. Natürlich war du auch Düdeling keine Ausnahme. Wie der französischen Dekret durchgesagt gauf, war die Seniorerie de Düdelange noch zudem am Besitz vom Baron de Bollon. Mais wie Dax lebt, und Chris Schulden hier Spuren honor los. Der Baron misst verkaufen. Und Käfer waren Familie Metz. Am Fong, die nämlich Leute, denen hier nur kommen, die echt Stuhlwirke Heilbauer gelost haben. Sie hatten also hier Fanger schon lang für unter Schmalz am Spiel und wussten, von dem dicken Steckland zu profitieren. Jedenfalls für unter Geschichte. Klar ist, dass sich mit der Industrialisierung vieles in der Manier geändert hat, wie die Bauern zu Lützeburg geschafft haben. Der Percy Lallemann erzählt, dass viele von ihnen zu sogenannten Bauern-Mineure gießen. Sie sind halt nicht abgehen. Sie sind einfach nur mit zwei Leben gefeuert. Aber das vergisst geht, auch für unter großer Industrialisierung gauf Eisenhai am Land schon verschafft.
Nur als das die Minnet dann entdeckt gehen, und boah, den hör ich schon kannt. Ich meine, als Eisenindustrie, das nicht, dass nie eine Industrie hei war, weil wir haben noch Ausgrüfungen am Genösebüschei gemäht bei Pepping, das war im Jahr 2003, wenn ich mich nicht irren, du hast eine Eisenhütte aus dem Mittelalter ausgegrüfen gehen. Das macht die Freiz, die in ganz Westeuropa gehen. Und da war wirklich vier oder fünf mittelalterliche Rennirven, die durchstungen, wo wirklich kommt Eisen jetzt abschmelzen, für die noch Rüstungsstücke, Hufeisen, Schwerter und so weiter zu schmieden. Dafür haben wir ja auch ein Volet von der Metallurgie Ancienne hier im Sitz, wo wir Althaken an großen Nerven, aber auch Waffen und Rüstungen ausstellen aus dem Mittelalter, an und anderem, weil am Anfang Durchsprung von der Eisenindustrie, das war keine Industrie, mehr Eisenhütte sind da vergangen und die größte, wie so dokumentiert, die ausgegriffen sind, die war hier.
Wir wissen also, Deisenerz guft nicht einfach so aus dem Neist rein zufällig ausgebuddelt. Nimmer war die freie Eisenindustrie zu Lützeburg klang, wo es das Land verspreht, am mehr etwas für schmottener Bauern wie für Großkonzerne. Rund um 1842, wie das berüchtigte Minnatseisenerz entdeckt guft, wo schon 13 so klang Heischirwen am Land gefilmt. Es war also immer da. nimmer lang net so kommerziell exploitabel, wie dann ab dem späteren 19. Jahrhundert möglich war. Dafür wurde nämlich den Thomas-Verfahren gebraucht, wie der Michael Wirth, also der Konseilspräsident von ArcelorMittal Lützeburg, erklärt.
1840 hat es schon eine Stahlindustrie gegeben, aber das war gewinnig, das war so Eisenerzer, die fand gesehen am Boden und dafür haben wir einen Schmelz wie zu Fischbecher oder die haben sie so am zu Stolzburg, meine ich, also, die haben so am Land hat ein paar so kleine Schmelzen, die verloren dann bei einem Wasser, wo sie da konnten, über die Wand Energie haben und die haben da probiert, ein bisschen Gas zu machen, zum Beispiel von Holzkohle, weil Lützeburg viel Böscher hat. Und das sind die Rechte 1860, 1870. Und dafür war auch dünn Development, dass die Löser raufgängen, die hat die dünn Schmelz zu ich. Und zu dummen Ding, dünne Bemol hast du herausgefunden, dass am Süden von Land, dass den eigentlich der lothringische Bassin von Eisenerz aus den eigentlich recht erfand ging. Allerdings hat ein technisches Problem. Und das technische Problem war, dass das Eisenerz, das heute zu Lützburg war, an Lothringen war, das hat einen ganz dicken Phosphor-Content. Also wird Phosphor enthalten. Aber wenn der Durase wollt, still mehr, wo keine Technologie, du hast den Stuhl immer brechig gewirkt. Und dafür war eigentlich nicht viel zu gebrauchen, außer initial, dass du just Gostra gemerkt ging, und dann das kalte Goss an Deutschland verkauft ging, und dann das dort probiert ging, an andere Stuhlwirker mit anderen Materialien zu vermischen, für Durasseren Produkt zu finden. Und dann hast du die sogenannten Thomas-Verfahren bemol kommen, und das war dann der Genie von den Metzen, für zu sagen, hey, wir müssen gucken, die Brevet da zu kriegen, weil den wird fertig gebracht für den Phosphor aus dem Eisenerz rauszukriegen und damit hat den Dünn ein Development fertig gebracht, dass eigentlich das Lützeburger Eisenerz etwas wirtschaftlich etwas wert war.
Der Genie von den Matzen also, wie der Michael Wirth sieht. Für diese Patent zu kriegen, hat der Norbert Matz sein Bof, den Emil, 1879 an England bei der Sydney Gilchrist Thomas geschickt gehabt, für das mal endlich Minerzerz verarbeitet kind gehen. Und dieser Verarbeitungsprozess, so der Percy Lallemann, aus erstaunlicherweise auch den Bauern zugutekommen.
Das geht aber dann noch das andere Phänomen mit den Thomas-Schlägen. Das fand ich einfach immens interessant. Wir haben eben die Schlägemaschinen herstellen, die da geholt sind, für die Felder zu düngen. Wo den Auffall aus der Eisindustrie von den Thomas-Schlägen, ne, die ja benutzt sind, für dann den Stuhl wirklich zu härten, für die Eisen zum Stuhl zu härten, für den da dünn zu wenden an den großen ja, Eisenhütten. Und dafür ist es interessant, dass den Auffall aus der Eisenindustrie auch kommt als Düngemittel auf den Felder gesetzt. Du hast also eine Rekonziliation vom Übergang von der Landwirtschaft auf diese Industrie, weil ich immens flott fand.
So hat sich der Verbrauch von diesen Schlägen zwischen 1889 und 1918 gut versechsfacht. Die Stuhlwirker waren sogar ab den 1920er vom Staat dazu verpflichtet, das Auffallproduieren billig um Bauern zu verkaufen. Insgesamt wird immer im Urstadtland mehr wie nicht mehr ewig Ressourcen zu nutzen und damit zu handeln, für sich und seine Familie über Wasser zu halten. Der Carlo Thelen, Generaldirektor von der Chambre de Commerce, erzählt mehr über die freie Entwicklung vom Commerce. So finden das Alkeers, wenn ihn an die Geschichte von Lützeburg mal ein bisschen kratzen geht, in der Welt Detailer entdecken kann, die sich nicht erwartet hat. Auch erzählt ihn als Mehwert Gründung von der Chambre de Commerce, auf die war das Demolzwahl für die Entwicklung von der Lützeburger Ökonomie so wichtig war.
Ganz genau, also die Chambre de Commerce ist ja 1841 gegründet, gegen einem 2 Jahre nicht ohne Fängigkeit vom Land, aber sie noch 2 Wochen erster gegründet wie der Staatsrat. An dem muss das Chambre de Commerce sich gegründet, weil den König-Grand-Duc Wilhelm II. Die wollte sich dass die Wirtschaft ein Portparol gehen kriegen. Ich wusste, dass es wichtig war, als neuer, souveräner, unabhängiger Staat, dass es eine große Wirtschaft oder eine starke Wirtschaft braucht. Aber für eine starke Wirtschaft zu haben, braucht es einen attitrierten Portparol von den Betrieben. Und das Demo ist, dass Chambre de Commerce gegründet wird, das ist ein Modell, wie die deutsche und österreichische Chambre de Commerce sind. Aber das war auch schon früher ganz wichtig, wenn wir an dem in armen Staat wären, als ich, wie die Chambre de Commerce gegründet wurde, notamment op Agrikultur baséiert, am hat sos net viel Ressourcen. An dofir werde bewicht spannen, sech wëll developéieren, da brauch een Initiativ privé, et brauch een Investisseur privé, loko, mé awo aus dem Ausland. Fir wär das schon gemeinsam agetrueden, mach ging soen, fir Modernisation vun den Infrastrukturen, fir stabile Kader, och fir d'ausländisch Investisseuren, dat wärmer wichte schon ganz fréier an d'Liberté d'entreprendre. Ich mein, dat wärmer, wat groß geschriwe gouf, an der Strategie vun der Chambre de Commerce. Ma hun noch immer gefrot, die wat all die Jahrzehnten, dat ma sollen eng grous Prävisibilitéit tun, dat ma eng Steierlandschaft hun die moderéiert soll sinn, an die soll favorabel op den Development ekonomik sinn. Ich mein, soll as sech eng Ekader sinn, die soll stimulant sinn fir d'Betrieber, pro Business, dat schwätzt ma auf von deinem Pro-Business-Kontext schwätzt man auch nach Haut oft.
Allerdings waren nicht nur Bauern, die potenziell um Handelkinden interessiert sind. Auch den HandwerkerInnen sollte diesen allzu gut kommen. An der gibt es gar nicht mal so wenig. So erzählte Carlo Thelen als auch noch von der Leder-, Rosen- und Textilindustrie, die sich rund um Sauer und Mosel agenisch tut. Von der Hortikultur zur Aschulzicht auch rund um Stadt. Afro-Brasserien, die dags direkt u Bauernhaf an Abteie gestreckt waren. Fazit? Et guf wohl e klore Fokus op de lokale Konsum, weil da war net heischt, dass net weil mit den Nobischländer verhandelt gauf. Aus der Belsch guf wir regelmäßig Schaffmaschinen importiert, während sie an Nord-Lorraine von als Holz- an Eisenerz kruten. An noch mit Deutschland guf kooperiert. Dat iwat den Zollverein, zanta 1842, sodass sich zwei frei ausländische Unterprisen heinniederlösen konnten. Ma, wie relevant waren des Klang-Lützebäusch-Betrieber dann am Endeffekt für den Abbau von einer stabiler Wirtschaft? Der Michael Wirth.
Wenn die Statistik gucke, dann zu 1843, wenn ich wieder schon mit Commerce gegründet bin, dass du waren auf Fett vor dem Moment die Industrie, das war Manufaktur, das war ganz wert, weil in einer Fabrik, wir hatten Wolfs vor Tab-Industrie standen zu Lützebäusch.
Kurz Reklam. Dir seid Entrepreneur, Manager oder einfach begeistert von Ökonomie? Merke.lu als Erdmedium von der Chambre de Commerce für sich zu informieren und zu inspirieren. Business-Neuigkeiten, Interviewen und topaktuelle Wirtschaftsthemen, die Artikel sind für all day, die Lützebäusch vorbringen wollen. Seid der Zeit für raus mit Merke.lu. Den Link findet auch nach einem in den Show Notes.
Das war es mit der Reklam.
Wolfs vor Tab-Industrie stand zu Lützebäusch, guckt wie Rosen zum Lampas. Ja. Also ich meine, das vor einfach Lützebäusch vor ganz Ehren und Leihungen von ihrer Ege-Produktion, von ihrem Gärder, von ihren Beste geliefert oder so. Das kann ich nicht mehr makroökonomisch für das signifieren.
Es kann zwar gut sein, aber wie der Michael Wirth sieht, dass Handwerk und auch Textilbranche für unter Industrialisierung wirtschaftlich just eine Nische waren, die der Makroökonomie nicht viel bräuchte. Aber auch Nische können über Generationen leben drohen. Ein Blick auf die Zölle weist auch darauf hin, dass 1862 bei 4.000 Leute hier im Land einen Beruf geschafft haben, die mit Textil zu tun hatten. Zumal Schuhmacherin und Schneiderin waren keine Rarität. Und mit dem deutschen Zollverein hat das alles einen richtigen Push gekriegt. Für alle Gebereien und Stofffabriken. Viele von diesen Familien haben sich über Generationen durchgekämpft. So auch dem Sylvie Hamus sing. Sie als eine Schneiderin auf fünfter Generation.
Wir fahren hatten, also ich denke, dass mein Ur-Ur-Großpap den hört geht. Ich gebe so in 1850 hat den ungefähr angefangen. Dann schaue ich auch nach Material von denen, alle Gurten. Ne? Aber es sind die erste Frau, die eben Herrschneider gelehrt hat, weil die Zeit war gesucht, ging, die Frau lehren das nicht so gut, weil das ein ziemlich logischer Beruf ist. Ich habe das aber trotzdem gelehrt, weil ich wollte das machen. Und mein Papa hat seine Meinung geändert. Er hat gesagt, Frau lehren das aber. Also sind ich dazu gekommen, dass ich den Beruf gemacht habe, dass ich die Meisterprüfung gemacht habe. Und ich war ganz stolz über mich, wie ich die Meisterprüfung machen durfte. Die Kostüm, den ich an der Meisterprüfung hatte, ich für hier gemacht. An der Herrschneider, die ganz stolz gedroht und gesagt, den hat das Silvi gemacht.
Haut als Sylvie Hamus Präsidentin von der Meisterprüfungskommission, bild zukünftig Schneider innen vier und aus und hat bis 2017 Kostümer für den Theater geschneidert. Es war ein langer Weg bis dahin, ein Weg, der von vielen Veränderungen am Beruf geprägt war. Über Anekdoten und Abzeichnungen von ihren Vierfahren, angefangen bei einem Buch von ihrem Ur-Urgroßpap, dem Johann Hamus, liefert sie als Ablecker an einen mobilen und flexiblen Schneidersberuf.
Zwischen, ich denke, 1860 angefangen hat mit Schneiderei oder so hin, hat sich das Handwerk selber beibrucht, weil die Zeit gut keine andere Möglichkeit, für sich ein Handwerk beizubringen. Das bei Leuten schaffen gegangen, die eben das Handwerk gemacht und als Dohlehner. Und dann hätten sie das selber beibrucht. Mir anscheinend auch von Leuten, die mit denen ich noch geschwärt und alle Leute, die nicht mehr gesagt haben, wäre ein guter Schneider gewesen, den allen haben muss, und sie den genannt. Ne? Das wäre ein guter Schneider gewesen. Hat nicht keiner, sind noch ein paar gestorben davon. Hin, der Notar, an den Pastor, an den Doktor, sie waren die Einzigen, die ein Haus hatten mit Lehen da, an dem Dorf, weiß wann besteht Zeit. Das heißt, er hat schon mit seinem, was er gemacht hat, hat er aber schon ein bisschen so verdient damit. Ne? Und dann hat er den Beruf, da waren zwei Jungen drin, die auch Schneider gelehrt werden. Meistens war es so, sie in der Zeit haben sie hier Streckeisen, das heißt, das waren Eisen, was ihnen auf der Kolonne nur gesagt hat. Und dann, als das warm ging, das haben sie, sie haben das Streckeisen in den Arm geholt, sie haben ihr Nole matt geholt, sie haben ihr Schere matt geholt, und sie haben Dohlehner, das heißt, den hat die Zeit 3-4 Dohlehner gehabt. Die sind dann auf Bauern gegangen, und dann haben sie da an 3-4 Wochen Männerkleidung gemacht. Do. Sie sind da verkästigt gegangen, also sie haben da geschlafen und sie haben da geschafft, bis die Kleider all fertig waren. Die haben die Zeit so geschafft. Und daheim hatten sie dann eine Frau und sie hatten noch meistens Kanner und sie hatten einen Bauernbetrieb, weil sie gefragt, wenn sie ein Handwerk haben, der den nicht kann, mit dem Handwerk überleben, ohne den einen Bauernbetrieb hat, für eben Dessen zu haben. Sie hatten immer einen Bauernbetrieb dabei mit 3-4 Kühen, mit ein paar Schweinen. Und da sind sie auch immer auf das Feld gegangen und so. Ne? Das hatten sie immer. Also die Kanner sind in der Zeit nicht mehr bis 10 Jahre in die Schule gegangen. Das heißt, mein Großpapa war sein einziger Jung, den Peter Hamus. Und den hat nur 10 Jahre, der wollte zwar noch weiter etwas machen, aber das wäre nicht mehr möglich. Ich habe noch einen anderen Kanner. Und hier lehrt nur den Beruf, ne? Fertig. Und der Peter Hamus war der Erste, der eine Bitzmaschine hatte, die Zeit. Das müsste 1900 gewesen sein. Mhm. Und den hat dann eine Bitzmaschine, das heißt, die ihn gedreht hat mit einem Rädchen an der Seite. Ne? Der geht es heute noch an den, also ich schon kein mehr, mir schon eine Band ähnlich tun. Die waren nicht an einem, also an einem Tisch dran. Ne? Aber den hat eine Bitzmaschine. Die sind aus den Arm geholt gehen, und da sind dann die Bauern hergegangen und dann haben sie da ihr Kleider gemacht. Und mein Großpapa mit 10 Jahren hat dem ist mitgegangen und Trädchen drehen.
Die Herrenschneiderin und ihr Dohlehner sind also immer mit Sagerpark von A nach B gereist. Etwas, zu dem dem Sylvie Hamus sein Bub sich als Junge beauftragt. Aber kann ihn das nicht auch anders machen? Was wir, wenn ich mein Betrieb einfach Kind bei mir daheim halen?
Und mein Großpap, den hat sich gesagt, der war ganz, wie soll ich sagen, den hat gern neue Sachen gemacht. Den hat sich ein bisschen informiert, den hat viel gelesen, den hat viel Zeitschriften, der wusste genau, was wäre. Und den hat sich, wie den rübgewusst, also hat den sich gesagt, okay, ich will lo mein Betrieb daheim machen. Ich will nicht mehr rausfahren. Und haben uns alle gesagt, oh nee, du wirst gesehen, du wirst überhaupt kein Klio mehr kriegen. Und so, wenn du nicht mehr rausfährst. Und so, nee, ich mag das. Und er hat das gemacht. Ich war ein Sozialist, ich war in dem Gemeinderat gewesen. Und er hat mit an die 20 Jahre hatten oder so, du hast nach München gegangen, Schnitttechnik lehren. Weil, muss ich sich vorstellen, Schnitttechnik, das ist nicht einfach. Und die Leute, also die mein Urahne für drin, die haben das so geregelt, dass sie einfach Stoff geholt haben, ob der Mensch gemerkt haben, ein bisschen gezeichnet haben, da drüber. Und dann hatten sie ihre Moose, ne? Und die Zeit war da auch, Papaya war auch knapp, ne? Das war mehr wie mein Großpap, hin hat Schnitttechnik gelehrt, und du hat ihn das praktiziert, ob Papaya Muster gemacht, an nur dem Muster sind Klion geschafft. Und das war großen Erfolg gewesen, obwohl, zu weiss wann, bis drei, vier Schneidere waren. Er hat ganz viel Erfolg gehabt. Natürlich hat ihn auch Bauern Haff aber dabei, weil da kann ich mich noch erinnern ein bisschen. Da war uns aber früher gezählt, ja, da sind immer die Zeit, tun sie auch schon Geselle gehabt. Da waren schon Wandergeselle. Ne? Und was ganz gut war, das war, sie haben zu Weißwampisch gewohnt, das war ein Dreiländereck. Da hatten sie Klier Poulek von Bresel aus Deutschland. Aber sie hatten aber auch Wandergesellen, die kommen sind. Von da, von aus Deutschland, aus der Belsch, die da geschafft haben bei ihnen. Ne? Und die haben natürlich auch alle guten Mister bekästigt gehen, weil da waren mindestens immer 10 Leute am Haus. Ne? Und dann haben sie etwas müssen tun. Und Bomi, die hat den Bauernhof gemacht. Und die hat dann deren, also wenn sie, ja, die hatten, meistens hatten sie das Fleisch für sich gehabt, dass der Metzler hat er geschnitten und so. Ne? Sie hatten noch keinen Tiefkühler. Sie müssen gucken, wie sie eins gehen, du Mutter.
Handwerk und Agrikultur sind also dags Hand an Hand gegangen. Mehr? Es konnte nicht immer so sein. Auch noch, wird hier nicht mehr Schneiderin. Der Stoff müsste immerhin von irgendwo hier kommen. So wird auch ein paar Grab-Leute, die Textil hergestellt und Tretäer tun. Ein ehemaliger Hotspot dafür findet sich an der Fjells. Da hat Familie Ginter überhaupt mal am 19. Jahrhundert Textilindustrie insgesamt zu Lützeburg mit etabliert. Der Georges Ginter hat selber lang an diesem Familienbetrieb geschafft. Ob einem Tour durch die Fjells zählt hier mehr darüber, wie das Industrie für dich gewusst ist.
Le premier Ginter qui a mis les pieds sur la Rochette, c'est en 1745. Und c'est depuis longtemps. Ils sont venus ici, les Ginter ont été dépatriés par Marie-Thérèse pour propager le textile au Luxembourg. Il y en avait déjà, hein, parce qu'on a un décret de Johann l'Aveugle qui autorisait de ce temps-là qu'à La Rochette, seulement à La Rochette, les familles qui seront pouvaient utiliser 3 rames, 3 métiers à tisser à main par grande famille. Tandis que partout au pays, c'était autorisé seulement un métier à tisser à main par famille. Alors ici sur la place, il y a autrefois une fabrique de souliers. Parce qu'on avait aussi le cuir à La Rochette. Hein. Pas seulement le tissu, mais il y avait aussi un certain temps le cuir. Hein. Et ici, sur la place, c'était la fabrique à chaussures. Hein. Et une tannerie aussi, pour faire le, oui, pour tanner les peaux. Et produire aussi des souliers. Hein.
Wichtig am Textilhandwerk war es, ob direkt im Weg au Wasser kommen zu können.
Aussi pour la laine, hein. Pour le lavage et tout ça, et par après pour l'après du tissu, parce qu'il faut quand même le laver et le fouler. Hein. Et ça, c'est aussi l'histoire de La Rochette, parce que autrefois, parce qu'il n'y avait pas d'agriculture, parce que c'est déjà un... géographiquement, c'est normal, parce qu'autrefois, avec les chevaux, on prenait 2 heures pour aller sur le plateau, pour avoir accès au champ, et 2 heures pour revenir, alors la moitié de la journée était déjà passée. C'est pour ça qu'il n'y avait pas de paysans ici, ou presque pas. Hein. Et alors, Johann Ier, notre seigneur du château, a dit aux gens ici, « Écoutez les gars, il faut produire quelque chose. Il faut faire quelque chose pour vendre. » Et alors, ils ont bien réfléchi, et ils avaient de la laine, des moutons, des autours et aussi de l'usling, on avait l'eau. Et alors, ils commençaient à faire fabriquer du tissu, à la main naturellement. Hein. Et avec l'eau aussi, parce qu'à chaque 500 mètres, il y avait un petit barrage. Hein. Ils l'ont maintenant enlevé à cause des grandes crues qui viennent maintenant. Hein. À tous les 500 mètres, il y avait un petit barrage pour qu'en été, on avait aussi de l'eau. Et pour faire tourner les roues à eau et après les turbines. Et les premières machines qui étaient ici, qui fonctionnaient pour le textile, c'était les fouleuses, pour fouler le tissu, pour qu'il s'entasse un peu. Ça s'appelle une fouleuse, ça existe partout, on faisait du textile. Et pour la force motrice, on avait alors l'eau, puis les roues à eau ou les turbines par après. Et les pour faire le tissu, naturellement, et la filature, ça c'est tout à la main. Ça, on faisait naturellement sur les métiers à main jusqu'au moment où la machine à vapeur est apparue. Avec l'invention de la machine à vapeur, tout le travail artisanal, tissage à la main, foulage ici sur le ruisseau, était fini. Parce que la machine à vapeur, quand elle a été inventée en 1840 à peu près, on a construit les fabriques. Et alors les petits, les artisans à la main, tissage à la main, et tout ça, ils sont allés travailler à la fabrique, naturellement. C'était plus pratique et c'était plus rémunéré parce que la production était plus grande.
Fjels, Södergünther, Vanierndorf. Mehr mal ein Klang, industriell ausgelöschte Städtchen. Und das zahnt dem 14. Jahrhundert. Textilindustrie hat gut 650 Jahre an der Fjels überlebt, ehe an der 70er die internationale Textilkrise kam.
La spécialité de la Rochette, c'était le tissu et la confection. On faisait ici le tissu de la laine du mouton jusqu'à l'étoffe finie. Ça veut dire teinture, filature, tissage et après. Mais en petit, on ne pouvait pas comparer avec les grandes usines à Roubaix ou à Lille en France. Hein. C'était en petit à la luxembourgeoise. C'était des usines, des fabriques à 100 personnes et les fabriques de confection 120 à 150 personnes. Hein. Mais ça faisait beaucoup pour la localité parce qu'il y avait des bus entières qui venaient avec les dames pour travailler dans la confection et aussi au draperie de la Rochette. Et la Vestimenta, c'était la plus grande entreprise ici à La Rochette de la famille Lewandowski-Mangulius. Et alors, la deuxième usine à confection, c'était Ginta Ginta de ma famille. Et ils produisaient aussi ce genre-là. Et alors, la draperie de La Rochette, c'était mon arrière-grand-père, Auguste Ginta. Aucune usine La Rochettoise n'a fait faillite. Ils ont tous arrêté lentement, une section d'après l'autre, pour ne pas licencier le personnel à la fois.
Also, nicht gerade ein Hollywood-Drama, mehr ein Lösschläfengeschichte von Fabriken, die einen oder anderen Zeuge machen.
Alors, les gens avaient le temps pour chercher autre chose et ainsi de suite, et aussi par le parti en retraite, c'était un roulement un peu normal. Hein? Oui, oui. Quand on a arrêté, on travaillait encore à 8 personnes, moi y compris, ma tante, mon père et encore quelques-uns. Et puis finalement, on a fini les stocks jusqu'à la fin. Hein? Oui, c'était triste. C'était ma vie, aussi de mon frère. Hein? Je n'aurais jamais cru que ça s'arrêtait.
Das Schleichen verschwanne vom Textilhandwerk an der Schneiderei als etwas, das auch dem Silvi Hamus Haut und Mo leid. Besonders die manuelle Arbeit, die Wichtigkeit davon, selber etwas zu produzieren und auch handwerklich gewisse Führung zu gehen, weil sie Haut nicht mehr müssen. So geht sie alles darum, das zu fördern.
Ich kann nur nicht mehr so, wie sie erzählt tun. Ne? Also ich kann schon noch viele Dokumente von meinem Großpap. Aber ich kann nicht mehr so, wie es sich zugedrungen hat, ja. Also wo sie rausgefahren sind, da waren aber auch die Nähechen. Die waren schon viel mehr frei, haben die daheim geschafft, ne? Weil die haben nicht so viel gebraucht wie die Schneider. Die haben viel mehr geschafft mit Damba, mit Eisen, mit Schweren und so viel. Ne? Und die Nähechen, die haben ganz viel daheim geschafft. Ne? Der gehofft nicht mehr. Ne? Der gehofft nicht mehr. Und die haben sich auch mehr lange gehalten, gebe ich so. Also ich meine, mein Papa sagt, also da gibt es noch viel mehr Schneider und so viele Herrschneider nach. Auch, weil es sind nur praktisch bald der Dienste am Land. Es sind auch vielleicht ein paar, die mir alle sind. Oder ja, sind ein paar mehr Junker, vielleicht noch, die irgendwo arbeiten, aber keinen Betrieb mehr haben. Also das ist ganz rüber.
So, Mutter, als sie die letzte Person an ihrer Blutlin, die ihr Lebenswerk der Schneiderei gewidmet hat. Was aber nicht heißt, dass hier Können an Wissen verloren geht. Und so schließen wir nun mal den Kreis und gehen zurück auf Diedeling. Auch wenn hier Aktivitäten keinem kommerziellen Zweck entsprechen, möchte die Kollektiv Alabas genau das, was über Generationen auf diesem Sit gemacht hat. Sie schaffen einen Kader, an dem man experimentiert, Funden lehrt und zusammen mit Hand und Kopf etwas erschafft. Und zwar mit dem, was Platz auf der ihn auszubilden hat, an dieser Platz zu erlauben, Kommunität zu kreieren.
ces trois années de chantier participatif où on a travaillé ensemble, l'idée était aussi déjà de créer une relation avec le bâtiment entre les gens qui nous ont aidés. Parce qu'aujourd'hui, si on regarde les personnes qui sont toujours actifs, bah, ils sont actifs depuis 2019-2018. Et c'est aussi cette relation qu'on a essayé de créer et qui a au final fonctionné. Parce qu'on est actuellement environ 11-12 ASBL qui sont dans le VEVA à faire des activités. C'est-à-dire que c'est vraiment un bâtiment où toutes les ASBL de Dudelange peuvent venir et en dehors aussi pour faire des activités. Donc,
oui, avec la charte. Oui.
Avec la charte, oui, parce qu'on a une charte justement pour rester dans le respect de l'environnement, du non commercial. Il n'y a pas d'événements religieux ou politiques, bien entendu, on parle de partis politiques. Donc voilà, c'est vraiment un melting pot de plein de personnes différentes, aussi plein d'ASBL qui ont des objectifs différents. Je veux dire, le dé collectif, c'est plus dans la création, dans l'artisanat, et je mets le art aussi devant. On a le vélo Didling, par exemple, qui c'est plus la mobilité, comment on réfléchit un nouveau quartier, ce qui a tout son intérêt maintenant ici. Et on a des ASBL sociales comme Interaction ou la Croix-Rouge qui participent également. Donc, il y a quelque chose pour tout un chacun.
C'est venu des forums citoyens qui étaient animés à l'époque du SEL, ou par le SEL. Et nous, comme des collectifs, on a dit, nous, on veut ce bâtiment et on veut le faire vivre avec les gens d'ici ou les gens qui s'intéressent pour ce que nous, on a à offrir. VEVA, c'est le premier bâtiment qui veut rester à l'état comme il est. C'est le premier bâtiment qui a été rénové et qui continuera ses activités. Bah, peut-être que ça va changer, c'est comme c'est un peu un bâtiment infini, mais...
Après, il faut dire aussi, on ne sait pas à quoi ça ressemblera ici dans 8 ans. Donc c'est un peu comme Serge l'a dit, c'est pas fini. Donc c'est vraiment évolutif, ça change. Alors peut-être que ce sera une évolution positive, négative, ou que ça reste, on ne sait pas. Mais pour l'instant, il y a déjà de la vie ici, donc ça change déjà beaucoup. Il n'y a pas d'habitation, mais il y a de la vie.
Stuhlindustrie. Natürlich ist es nicht durchgegangen, sich einfach ein Stückchen Land zu kaufen und auf gut gelegt zu hoffen, dass es dann irgendeiner Form profitabel wird gehen. An der nächsten Episode schätzt mir mich genau darüber, wie das Industrie sich formiert wird und was das am Anfang für eine gesellschaftliche Komposition bedeutet. Weil Wirtschaft, das bedeutet viel mehr wie nur Geld. Gründung von der Arbeit, die Hohung am Wurstum von einer zudem gespleckten Arbeiterinnenklasse an der Entstehung von den Gewerkschaften, wie wir sie heute kennen, zu summen. Abonniert den Podcast auf Spotify und überall, wo die Podcasts gehen, für keine Episode zu verpassen. Interviews Shirley de Dörwader, Camille Frati, Melodie Hansen, Pascal Steinwachs, Konzept Shirley de Dörwader, Maxime Toussaint, Produktion Maxime Toussaint, Moderation Shirley de Dörwader.